Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Tobias Große, ich bin Sportreporter bei der MZ und wer jetzt aufschreckt, darf trotzdem dranbleiben. Normalerweise hostet Julius Lukas den Podcast, der ist im verdienten Urlaub, deswegen führe ich heute durch die Sendung. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Chris Kitscher, ebenfalls Sportreporter und HFC-Kenner. Hallo Chris.
Hallo, ich grüße euch.
Und wir haben natürlich keine Mühen gescheut und unser Versprechen gehalten, was wir vor 2 Wochen abgegeben haben. Wir haben mal wieder einen Interviewgast. Er ist zum 2. Mal hier, Sportchef Daniel Mayer. Hallo Herr Mayer.
Hallo.
Wie fühlt es sich an, zum 2. Mal hier zu sitzen?
Andere Location, ihr sorgt ja für Abwechslung, aber grundsätzlich genau ein Jahr her, oder?
Nicht ganz, ich glaube, es war letztes Jahr im Oktober ungefähr.
Okay.
Ja, genau. Nachdem wir beim letzten Mal sehr viel über Sie persönlich erfahren haben, den Weg vom Fußballer zum Volljuristen und zum Trainer und zum Sportchef, geht es heute ja größtenteils um den großen Sommer der Veränderung beim Halleschen FC, auf den wir jetzt ein bisschen zurückblicken. Und der seinen Ursprung in der Partie gegen Lok Stendal im Landespokalfinale genommen hat? Frage?
Nee, gar nicht. Lang gewachsener Prozess. Ich habe ja schon mal gesagt, dass meine Rolle unter anderem eine Art Supervision ist, was die Arbeit auf dem Platz und dann auch die Spieler angeht, dass ich so ein bisschen drüber schaue und eben doch versuche, Entwicklungen zu erkennen, Feedback zu geben, auch zumindest so einen Kanal vorzugeben, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, der zur Winterpause ein paar Dinge angemerkt hat. Also das ist ja nicht nur bei uns intern so gewesen, sondern ist ja auch aufgefallen. Wir haben versucht, dann Prozesse anzustoßen, wo wir mit der Entwicklung dann einfach am Ende nicht so zufrieden waren. Und dann war Stendal sicherlich nochmal unterm Brennglas alle Themen, die wir so hatten, nochmal kompakt. Aber das war jetzt nicht irgendwie eine Kurzschlussreaktion aus dem Pokalfinale.
Dann mal ganz konkret gefragt, bei einem 5-0 gegen Stendal wäre Marc Zimmermann heute noch Trainer des HFC?
Ich glaube, es ist dann schon eher auch ein Thema in der Saisonanalyse gewesen. Also es ist dann schon so, dass wir, ist ja auch medial dann bekannt gewesen, zusammengesessen haben am Ende der Saison und dann geht es eben darum, okay, wie sehen wir das rückblickend, wie sehen wir die Entwicklungsschritte und was ist die Erwartungshaltung quasi vom Club und auch von meiner Seite, wo wir hinwollen und was die nächsten Entwicklungsschritte dann sind oder wie wir das angehen wollen. Und der Trainer muss das dann ein Stück weit mit Leben füllen. Und das ist so ein bisschen sowohl in der Rückschau als auch dann in dem, was im Gespräch war, ausschlaggebend gewesen.
Über das sportliche Für und Wider wurde jetzt schon sehr ausführlich in den letzten Wochen gesprochen. Es war ja Ihre erste Trainerentlassung, wenn ich so nennen will, Trainerwechsel als Sportdirektor. Vielleicht können Sie nochmal persönlich Einblick geben. Da hat man sich so ein bisschen eine Denkpause beide verordnet. Sie waren da im Spanienurlaub. Ja, wie war das so, auch menschlich dann? Geht man da nochmal am Strand, geht Pro und Contra durch? Wie kann man sich so vorstellen?
Ja, ich glaube, das erste Jahr war sehr fordernd, wenn ich ein Jahr zurückdenke. Und es ist jetzt ja so, ich habe ja mittlerweile einen Mitarbeiter mit Marian Unger, der gefühlt dann auch nach den ersten 3 Wochen vor dem Burnout steht. Dann kann man nochmal so ein Gefühl entwickeln, weil wir bei weitem ja nicht in der Situation sind wie letztes Jahr, was da alles passiert ist. Es ist natürlich eine sehr intensive Zeit gewesen, die auch viel Kraft gekostet hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir bis zum Schluss gehofft haben, dass wir das ganz große Ding natürlich irgendwie auf unsere Seite ziehen können. Und dann, klar, spricht man kurz danach und trotzdem, bin ich auch ehrlich, ist man dann ein Stück weit auch leer und abgekämpft und ist, glaube ich, dann immer nicht so eine gute Basis, um dann wichtige Entscheidungen zu treffen und auch elementare Entscheidungen für den Club zu treffen. Mir war es wichtig, dass wir relativ schnell im Anschluss noch miteinander reden, aber Marc ging es sicherlich ähnlich und wir haben ja sehr eng zusammengearbeitet, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt es überhaupt gar kein Thema, was es dann natürlich auf der Inhaltsebene dann eben noch komplizierter macht, so eine Entscheidung zu treffen und deswegen war es mir eigentlich wichtig und ich mache es ja auch schon ein paar Jahre, dass man eben im Fußball nicht aus der Emotion heraus entscheidet oder aus einer Enttäuschung oder dann eben auch aus so einem Eindruck von so einem Pokalspiel, sondern eben mal ein bisschen Abstand gewinnt und mal runterfährt in Adrenalin und auch den Stress runterfährt und dann eben sich überprüft, ob man immer noch dieselben Ansichten hat wie unter diesem Stresslevel.
Hm. Zwischenmenschlich waren sie da auf einer guten Ebene, aber trotzdem nochmal, ja, die finale Entscheidung, wenn man das dem Trainer dann mitteilt, ja, wie kann man sich's vorstellen, ist dann schon so, man hat so, sowieso das Inhaltliche schon vorher sehr ausgiebig besprochen, dann ist vielleicht nur nochmal ganz kurz, der Trainer nimmt die Entscheidung hin und dann lässt man sacken und spricht vielleicht nochmal 3-4 Tage später so miteinander.
So ungefähr ist es abgelaufen. Also ich habe ja, mir war wichtig, ehrlich zu spiegeln nach der Saisonanalyse, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir die Veränderungen, die wir ohnehin geplant haben, eben ausreichen, sondern habe eben ihm sehr offen gesagt, dass ich auch darüber nachdenke, eben dann einen großen Wechsel in Anführungsstrichen zu vollziehen und eben auch die Cheftrainerposition ein Stück weit in Frage stelle. Wir hatten dann in der Zwischenzeit, wie gesagt, ich war dann mal außerhalb von Halle eher auch, immer mal wieder telefonisch Kontakt, haben uns immer mal wieder abgeglichen. Und es gab dann, ist ja auch bekannt, nochmal eine Runde mit den Gremien. Und als dann die Entscheidung gefallen war, habe ich die erstmal lediglich mitgeteilt, weil es ist dann trotzdem, ich war ja auch auf der anderen Seite. Also mir ist das ja auch schon passiert und das ist jetzt irgendwie eine Geschichte, die, auch wenn das jetzt nicht völlig aus der Kalten und unangekündigt kam, sondern der Prozess ja angestoßen war, trotzdem eine Situation, die sich alles andere als gut anfühlt, das kann ich total nachvollziehen. Und wir haben dann, glaube ich, 3-4 Tage später persönlich nochmal gesprochen.
Sind Sie in diesem ganzen Prozess auch auf Punkte gestoßen, für sich ganz persönlich, die Sie, ja, die Sie vielleicht falsch eingeschätzt haben, wo Sie vielleicht falsch gelegen haben, so mit der Wahl Marc Zimmermann?
Ja, also so würde ich es nicht bezeichnen. Ich bleibe dabei, das, was letzten Sommer war, ist eine absolute Ausnahmesituation, dass man gar nichts hat. So, und wir waren so spät dran. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt alle Transfers irgendwie durch, also gehe ich jetzt mal davon aus, immer mal noch irgendwelche Unwägbarkeiten ausgeschlossen. Und dieser Druck damals auch, so eine, also auch die Trainerentscheidung zu treffen, die ja elementar wichtig ist, wir haben ja auch so ein bisschen uns so ein Leitbild verordnet. Ich glaube, da hat er super reingepasst und ich bleibe auch dabei, dass gerade dieses erste halbe Jahr, wo es darum ging, eben so viele Menschen irgendwie zusammenzubringen in der Fußballkabine und unter einem Ziel zu vereinen und auch in dieselbe Richtung auszusteuern und auch eine Grundkultur Einzug halten zu lassen, dass das total richtig war und dass auch da die Wahl, einen erfahrenen Cheftrainer zu wählen, der eben auch die Liga kennt, der eben erstmal mit diesen ganzen drumherum relativ wenig Probleme hat, dass das wichtig war. So. Und dann bilden sich natürlich so ein bisschen Dinge heraus und ich habe schon versucht, so ein bisschen vorauszuschauen, welche Probleme können uns erwarten. Ein paar davon sind ja auch eingetreten. Wir haben mal gesagt, so erste Drittel wird schwer mit einer neu formierten Mannschaft. Da müssen wir uns so durchkämpfen, haben auch sehr viele Punkte dann liegen lassen, das erste Saisondrittel. Dann haben wir uns gestraft, dann waren wir wettbewerbsfähig, das war alles okay, so bis Winter. Und trotzdem ist auch meine Erkenntnis der Liga, dass das schon auch eine sehr dynamische Liga ist und dass eben alle versuchen, diese geringe Wahrscheinlichkeit zu ergreifen, aufzusteigen. Das sieht man jetzt auch an den Transferbewegungen der Konkurrenten. Alle versuchen irgendwie, sich zu verstärken, diesen Weg erstmal zumindest in diese Relegation zu schaffen. Und für mich war eben klar, dass wir sehr, sehr guten Status erreicht haben. Also ich finde, aus dem Nichts heraus 70 Punkte zu holen, ich glaube, die anderen Drittliga-Absteiger sind nicht einmal an den Punkt gekommen. So. Und wenn Lok nicht diese herausragende Saison gehabt hätte, hätten wir uns zumindest für die Relegation qualifiziert. Aber ich habe eben dann schon auch diese Weiterentwicklung in der Rückrunde nicht gesehen. Weder was die Punkte angeht. Wir haben genauso viele Punkte geholt wie in der Hinrunde, was eben noch entschuldbar war in diesem ersten Drittel, weil wir eben gesagt haben, wir müssen erstmal in der Mannschaftsbildung vorankommen. Ich habe sie im spielerisch-taktischen Bereich nicht gesehen und ich habe sie ganz ehrlich auch in der Einzelentwicklung der Spieler nicht gesehen. So. Und da ist dann eben am Ende die Frage, wird das dann noch ausreichen? Also wenn ich jetzt nach vorne gucke, bin ich der Überzeugung, dass wir die 70 Punkte wiederholen? Bin ich der Überzeugung, dass wir in einer veränderten Konkurrenzsituation, denn viele haben ja ihre Kader verändert und es gibt ja auch so ein paar Ausnahmeerscheinungen in der Liga, die auch vielleicht auf den ersten Blick und vom Namen her nicht der Favorit sind, aber mit sehr viel monetären Aufwand dann sich Mannschaften zusammenstellen, sind wir dem Druck gewachsen und was müssen wir tun, um dann eben auch diesen Schritt nach vorne zu kommen? Und das waren diese Überlegungen, die ich angestellt habe und weshalb ich die Entscheidung getroffen habe.
Um die Personalie Marc Zimmermann damit auch abzuschließen. Es gibt ja Gespräche über eine mögliche Weiterbeschäftigung. Wie ist da der aktuelle Stand?
Der Wunsch ist ja relativ klar formuliert vom Verein, weil eben, wie gesagt, diese zwischenmenschliche Basis sehr, sehr gut funktioniert hat, weil Marc auch in verschiedenen Bereichen Erfahrungen hat und wir würden das gerne für uns weiter nutzen. Ich finde halt, dass es, auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass es in der Position eben eine Veränderung braucht, wir kein generelles Thema damit haben und er hat trotzdem einen guten Job gemacht hat letztes Jahr. Also es gibt ja jetzt irgendwie keinen Vorfall oder kein Negativszenario, was eine Zusammenarbeit behindern würde. Wir sind, denke ich, jetzt langsam in finalen Zügen, was dieses Thema angeht. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen die Tendenz, dass Marc eben schon klar weiterhin als Trainer arbeiten möchte und deswegen es eher in die Tendenz geht, dass er sich im Markt umschaut.
Neues Trainerteam, Robert Schröder, Sascha Prüfer, da haben Sie gleich gesagt, erst Gespräch, gleich geklickt. Wie waren jetzt so die letzten Wochen? Welche Dynamik lässt sich da beobachten? Vielleicht schon, dass sich da eine Rollenverteilung rauskristallisiert, wie würden Sie es beschreiben?
Ich glaube, die Rollenverteilung war vom ersten Tag glasklar. Also Robert Schröder ist der Cheftrainer und der die Inhalte vorgibt, da gibt es, ich glaube auch für jeden, der sich an den Trainingsplatz stellt, keine zweite Meinung. Sascha Prüfer war sicherlich in einer anderen Konstellation, also unter Marc Zimmermann als Co-Trainer eingeplant, aber es gab eben anders als in der Öffentlichkeit, der dann so ein bisschen gespiegelt, gar keine Überlegung in die Richtung, da irgendwas zu verändern. Das habe ich Sascha auch sehr früh gesagt und er hat gesagt, er freut sich auf die Aufgabe. Ich habe natürlich gehofft, dass die beiden sich so finden. Ja, das kann man da nicht so vorhersagen, weil Marc war in diesen Suchprozess mit Sascha Prüfer halt eingebunden. Wir haben Vorgespräche geführt, da war Marc mit dabei. Da ging es um Rollenverteilung, um Aufgabenverteilung. Das war alles geklärt. Das mussten die beiden jetzt im Kurzabriss machen, hat aber wie gesagt aus meiner Sicht super funktioniert. Es ist eine gute Energie auf dem Platz, es ist harmonisch und ich glaube, es ist überhaupt komplett ohne Fragezeichen, was das Rollenverständnis angeht.
Jetzt gab es ja vergangene Saison zwei Co-Trainer und noch einen Torwarttrainer. Jetzt ist es mit Sascha Prüfer aktuell einer. Gibt es da Überlegungen, noch jemanden dazu zu holen in das Team?
Ja, ich würde das mal grundsätzlich nicht ausschließen. Es ist so, dass wird so unsere Absprache erstmal ist, dass die sich erstmal finden sollen so und ein Gefühl dafür entwickeln, wie sind ihre Arbeitsprozesse, wie ist der Workload, wo fehlt es ihnen an der einen oder anderen Stelle und dass wir dann gegebenenfalls nochmal reagieren. Aber mein Wunsch war jetzt erstmal nicht wie letztes Jahr, wo wir eben diesen extremen Zeitdruck hatten, auch im Trainerteam dann irgendwie die Position schnell zu besetzen, sondern jetzt einfach auch ein bisschen zu schauen, wie kommen die miteinander klar, wie ist die Aufgabenverteilung und wo brauchen sie vielleicht dann noch Unterstützung oder sagen sie mir auch, nee, lieber in einem kleinen Team, wir sind uns einig, funktioniert, brauchen wir nicht.
Nun war die Trainerposition nicht die einzige im Sommer, wo sich etwas verändert hat. Kader natürlich auch eine besonders emotional diskutierte Personalie, Jonas Niedfeld. Gestern hat er bei der VfG Altglienicke unterschrieben. Wie haben Sie das aufgenommen? Wussten Sie das vorher schon oder kam es überraschend?
Also, dass er am Montag woanders unterschreibt, wusste ich. Also, weil wir beide die letzten Tage immer im Austausch waren und auch gesagt haben, ich versuche halt auf meiner Seite zu schauen, ob wir noch eine Lösungsmöglichkeit bekommen. Und er, das hatte ich ihm dann eben auch irgendwann ehrlich gespiegelt, dass ich sage, okay, ist nicht so einfach. Er schaut sich eben im Markt um und unsere klare Absprache war, dass er die Hand hebt und dann sagt, okay, innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden werde ich jetzt irgendwo unterschreiben, weil ich mit einem Club klar bin. Die Information kam am Samstag. Über die Wahl war ich dann schon überrascht, bin ich ehrlich.
Warum?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich wusste ja, wer sich für ihn interessiert hat, so. Und ich hätte gedacht, dass man einen anderen Schritt geht, weil er jetzt auch noch nicht 35, 36 ist, aber das ist dann auch seine Entscheidung.
Okay. Das am Ende für Jonas Niedfeld, ja, wie so auszulesen war immer, das Budget gefehlt hat am Ende die letzten bisschen. Ist das wirklich so der Dominoeffekt, dass Marc Zimmermann als Trainer gehen musste, der ihn ja als Stürmer eingeplant hat, dass dann Robert Schröder kam, der ihn aber eher auf der 6 gesehen hat, wo es schon genügend Personal gibt?
Es sind relativ viele Faktoren. Also ich weiß, das Thema ist ja sehr emotional. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Tagen auch erspart, die ganzen Kommentare zu lesen, weil ich es echt schwierig finde, ich möchte mal voranstellen, dass, und das habe ich ja ein paar Mal gesagt, dass wenn es lose löst von budgetären Themen und von Kadergrößen und so weiter, dass wir so einen Spieler mit dem Charakter gerne bei uns behalten würden, ist total klar. Ich finde trotzdem, dass manchmal jetzt in der Diskussion vergessen wird, ich war, glaube ich, 5 Minuten, nachdem er sich schwer verletzt hat, bei ihm unten in der Kabine, wo seine Frau, glaube ich, Frau, Freundin, weiß gar nicht, ob er verheiratet ist, neben ihm stand und bitterlich geweint hat, und er auch eben mit Nerven am Ende war wegen der schweren Verletzung, trotz der unklaren Situation im Club, ich sofort gesagt habe, wir verlängern seinen Vertrag, er soll sich keine Gedanken machen. Ich glaube, das ist eine Situation, und wir mit unserem Ärztenetzwerk, mit unseren Physiotherapeuten haben wir ihn wieder in eine Verfassung gebracht und wieder auf den Platz gestellt, dass er jetzt sich ja überhaupt im Markt bewegen kann, so, und auch eine Zeit hatte, dass das funktioniert. Das wird mir mal so ein bisschen vergessen in der Diskussion. Und jetzt war es einfach so, und das muss man auch dazu sagen, ich hatte letztes Jahr auch kein Budget für ihn. So, das war halt ein Stück weit auch Risiko, weil wir wussten, wir bezahlen wahrscheinlich bloß 4-5 Monate von dem Vertrag, weil ja, solange er krankgeschrieben ist, dass die BG übernimmt, wir trotzdem ein paar Kosten haben, aber dann eben nicht die vollen. Und die Situation war dann schon so, dass wir in Anführungsstrichen auch ein bisschen Glück hatten, budgetär, durch die lange Verletzung von Sven Müller zum Beispiel, so, was er natürlich auch ein bisschen Freiraum schafft, dass wir dann relativ sauber hingekommen sind, und wir sind auch gut im Budget geblieben, in unserem Spielerbudget. Und deswegen hat das alles gepasst. Und es war sowieso eine Aufgabe, das dieses Jahr dann entsprechend einzuordnen. Aber die Problematik, die dazu kam durch den Trainerwechsel, war eben, wir haben mal geplant in einem System, so wie wir zum Ende der Saison gespielt haben, mit Doppel-6 und Doppel-10. So. Und nicht Doppel-6 und Doppel-10, sondern Doppel-6 und Doppel-Sturm. Und dann wäre in der Konstellation, auch wenn der neue Cheftrainer sagt, okay, er sieht ihn jetzt vielleicht nicht als Stürmer Nummer 1, weil, das haben die persönlich besprochen, dass du dann, wenn du 2 Spitzen hast, dass er gar kein Problem ist. So, dann hast du halt, die Konstellationen ergeben sich dann. So, wenn du nur eine Spitze hast, dann wird es halt ein bisschen weniger. Und dann haben die beiden miteinander gesprochen, und er hat gesagt, ihm, also der Trainer hat gesagt, dem fehlt ein Profil auf der 6. Aber da ist halt auch eine Position weggefallen. So. Und da wird es dann halt kompliziert. Also weil wir nicht mehr mit Doppel-6 spielen, sondern nur mit einer. So. Und das ist jetzt so eine Konstellation, die ich auf der einen Seite gezwungen war, dann einen Nummer-1-Stürmer zu verpflichten. Ich war gezwungen, aufgrund der U-Regelung, wo jetzt ein Haaland, ein Zaruba und ein Wegmann nicht mehr dazugehören, also einer ist weg und die beiden anderen sind halt raus, dass wir da reagieren mussten. Deswegen haben wir ja mit Lukas Ehrlich einen U-Spieler geliehen. Ich musste einen Achter verpflichten, weil wir ein anderes System spielen. Und so geht es dann halt irgendwie dahin. So, das Budget ist nicht unendlich. Und mir ist es bisher eben nicht gelungen. Und das kann ich mir auf die Fahnen schreiben. Aber ich finde auch da wichtig, dass es einen sauberen Prozess gibt. Weil wir mit den Jungs vernünftig umgehen wollen, dann eben Spieler abzugeben. So, und da ist auch noch Zeit bis Ende August. Aber Nita, und das verstehe ich auch, hat gesagt, ich habe letzten Sommer Vorbereitung verpasst. Ich habe Wintervorbereitung verpasst. Ich muss auf den Platz. Und ich brauche jetzt eine Entscheidung, und die konnte ich ihm dann einfach nicht geben.
Ja. Jonas Nietfeld war ja in der vergangenen Saison trotz der langen Verletzung oder auch während der langen Verletzung in der Hinrunde immer so der Hoffnungsträger, der dann zurückkommt und den Sturm beleben könnte und im Endeffekt auch belebt hat. Jetzt heißt der Hoffnungsträger Malek Fakhro. Was hat er, was Jonas Nietfeld als Stürmer nicht hat?
Ja, ist ein anderer Stürmertyp, muss man sagen. Jonas Nietfeld hat ja vor allen Dingen für uns eine Rolle als Verbindungsspieler wahrgenommen. Also es war dann schon zu sehen, dass wir gerade dann in diesem vorderen Drittel so Bälle festmachen, Bälle gut weiterleiten, dass wir da einfach eine ganz andere Qualität hatten, also uns auch besser festsetzen konnten, als er auf dem Platz war. Da hatten ja gerade vorher Akono Schwierigkeiten, Manasseh Eschel hat das dann schon so ein bisschen abgefangen, den wir erst im Winter dazu geholt haben, aber mit Nita hatten wir eine völlig andere Qualität. Was Nita dann eben nicht ist, und das haben wir eben auch gesehen, ist jetzt keiner, der sich, dieser klassische Boxstürmer, der eine Vielzahl an Torchancen sich herausarbeitet. So, er hat ja 2 Elfmeter und ich glaube nach einer Standard getroffen, aber ist jetzt aufgrund seines Spielertypes nicht der, der mit in Tempo in eine Box geht, der eine 1 gegen 1 löst, der einen Ball über die Linie presst, das ist halt nicht so sein Spiel. Und Malek Fakhro ist halt ein brutaler Strafraumstürmer. Wer das Training beobachtet, der knallt 90% der Bälle ins Netz, der will in die Box, der feuert an, das ist jemand, der auch eklig ist, der körperlich ist, der sich reinschmeißt. Ein völlig anderer Stürmertyp. Ich kann nachvollziehen, dass der Trainer sagt, das ist eher so die Idee, die ich dann vorne für eine einzelne Spitze, also mit 2 Spitzen kannst du ja dann Themen kompensieren, weil der eine nicht hat, hat dann vielleicht der andere, aber mit einer einzelnen Spitze will er eben diese Qualität haben, und deswegen ist das dann der Unterschied.
Diese andere Komponente, die Jonas Niedfeld natürlich immer ausgefüllt hat, war diese Führungsstärke, langjähriger Kapitän. Sie haben jetzt letztes Jahr schon immer so in Zwischenanalysen gesagt, manchmal auf dem Platz, da ist mir zu ruhig. Ja, jetzt hat man noch so einen emotionalen Leader, sag ich mal, verloren. Wer kann da die Lücke schließen? Ist da schon per se ein Elise, ein Fakro, die viel Erfahrung mitbringen?
Ja, schon. Also gerade Fakro versprechen wir uns viel. Ich glaube, man hat gerade als der Wechsel vermeldet wurde, auch viel aus Duisburg gehört, nicht? Also dass er sowohl in der Interaktion mit den Zuschauern, aber eben auch, und wir hatten vor Informationen eingezogen, in der Kabine ein sehr, sehr hohes Standing hatte. Wir versprechen uns da schon auch auf der Ebene eine Wirkung in der Kabine. Wir haben mit Fatlo Melesi jemand, der Angst und Druck befreit ist, würde ich es mal nennen, der vor allen Dingen uns in schwierigen Situationen helfen soll. Wir erwarten aber auch den nächsten Entwicklungsschritt von einem Stierlin. Wir erwarten auch, dass ein Landgraf weiterhin und vielleicht noch mehr Verantwortung übernimmt. Also wir haben dann schon noch Spieler, die in diese Rolle reinwachsen sollen. Aber wir sehen natürlich, dass wir da was verloren haben. Also es gibt ja auch Gründe, warum wir ihn behalten wollten. Also und das sind neben dieser Qualität eben als Verbindungsspieler vor allen Dingen und eben doch mit seiner körperlichen Präsenz, vor allen Dingen eben auch mit seinem Mehrwert für die Kabine.
Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, Trainerwechsel und dann die Entscheidung bei Niedfeld, da gab es natürlich von Fanseele viele Meinungen in unterschiedliche Richtungen. Sie haben jetzt gesagt, Sie versuchen das jetzt mal fern von sich zu halten, gar nicht so reinzuschauen, aber trotzdem, wie sehr fasst einen das dann doch an, dass vielleicht manche sagen, wie kann er nur, und dann 7 Monate später marschiert man Richtung Aufstieg und die gleichen klopfen einem dann vielleicht nicht auf die Schulter. Und also dass vielleicht manchmal so ein bisschen das Risiko in dem Job ist, dass man da nicht so viel zurückbekommt manchmal.
Ja, es geht ja gar nicht ums Zurückbekommen. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Es ist ja einfach nur, also das, die Tatsache, dass ich jetzt nicht lese, hat was mit meiner eigenen Lebensqualität zu tun, weil das muss ich mir dann manchmal nicht geben. Es ist ja, man darf ja auch mal nicht vergessen, auch so unter diesen sensiblen Meldungen bei uns, wenn man mal so guckt, so die Verkündung von der Zimmermann-Entlassung oder dann die Geschichte mit Niedfeld, da sind dann so Kommentare, so 200, also unter 300 auf jeden Fall. So, der Club hat über 3000 Mitglieder, wir haben manchmal weit über 10.000 Leute im Stadion. Ich weiß nicht, Halle hat über 250.000 Einwohner oder roundabout, wir sind noch im Umlaut vertreten. Also man darf das jetzt auch nicht immer als die einhellige Meinung sehen. Ich kriege auch E-Mails von Leuten, die sehr unterstützend sind oder werde auch angesprochen. Es gibt also immer beide Seiten. So. Die Thematik ist aber, und das ist ja mal so das Kernthema, ich bin ja letztes Jahr hierher gekommen, weil ich gesagt habe, okay, grundsätzlich sehe ich mich eigentlich nicht in der Regionalliga. Ich habe auch 2, 3 andere Sachen gemacht. Ich komme hierher, weil das mein Heimatclub ist. Und ich habe mir fühlt den letzten Sommer nicht geschlafen. Ich habe wirklich auch ein hartes Jahr hinter mir, bin ich ehrlich, weil der ganze Club im Umbruch ist und wir trotzdem versuchen, seriös die Dinge abzuarbeiten. Ich glaube, dass wir auch viel geschaffen haben im letzten Jahr, dass es nicht zu erwarten war. Es gab ja auch viele Pessimisten. Und nochmal, wenn man sich die anderen Absteiger anguckt, ich weiß nicht, in der ersten Saison Zwickau lange gegen Abstieg gespielt, Chemnitz Probleme gehabt. So. Also wir sind wirklich aus der Kalten. Wir haben es auch getraut, das zu formulieren, dass wir den Anspruch haben, oben mitzuspielen. Und ich denke, wir haben es hinbekommen. Und dass man dann nach so einem Jahr so ein bisschen so unterstellt, so nach dem Motto, der will den Club kaputt machen, da kann ich halt 0,0 nachvollziehen. Also dass wir uns das sehr gut überlegen, was wir machen und dass wir jetzt auch so eine Entscheidung, ich habe schon mal gesagt, hätte es mir ja einfach machen können. Ich sehe die Probleme, ich warte, bis die erste Delle kommt und dann kriege Beifall für einen Wechsel auf der Cheftrainerposition. Mhm. Klar, kann man machen. So,
dann sagt man vielleicht wieder, warum nicht schon im Sommer mittendrin?
Es ist ja, man sieht ja auch, egal was man macht es halt verkehrt. Mhm. Also das ist ja die Leute, die meckern wollen halt immer meckern und es gibt immer Argumente, dafür, warum das jetzt alles blöd ist, das muss man am Ende aushalten. Ich kann immer nur wieder versichern, ich bin halt hier, weil mir der Club am Herzen liegt. Ich versuche, den Club nach vorne zu entwickeln. Ich treffe so eine Entscheidung, weil ich das Gefühl habe, dass es notwendig ist, jetzt solche Entscheidungen zu treffen. Und ich habe auch schon mal gesagt, dieser Trainerwechsel ist gar nichts gegen Marc, sondern ich glaube einfach, dass diese Mannschaft in der nächsten Entwicklungsphase einen anderen Trainertyp braucht. Nicht einen besseren, sondern einfach einen anderen Trainertyp. So, und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Ich glaube, man wird vom ersten Spiel an Das ist meine feste Überzeugung. Man wird vom ersten Spiel an in der Art und Weise erkennen, warum wir das gemacht haben. So, ob das dann immer zum Sieg führt, kann ich nicht versprechen. Ob wir aufsteigen, kann ich nicht versprechen. Weil das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Aber ich versuche nach meinen Überzeugungen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen und das Beste für den Club zu machen. So. Und da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr Vertrauen, weil ja immer sehr platt dann geschimpft wird. Also wir wechseln den Trainer, weil wir nur Zweiter geworden sind, hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es ist niemand hat gesagt, Marc Zimmer, wenn es nicht mehr hier wäre, wenn ich die Relegation geschafft habe. Hat damit nichts zu tun. So. Und viele anderen Themen ist es dann genauso, ja, jetzt Niedfeld wird weggeschickt, man muss doch mal überlegen, was der für Verdienste um den Verein hat. Ja, letztes Jahr, als er sich verletzt hat, sind wir sofort an der Seite gewesen, ohne zu zögern, in einer finanziell komplizierten und gar nicht vorhersehbaren Situation waren wir da, haben ihm die Garantie gegeben, wir waren für ihn da. Wir müssen uns in dem Bezug gar nichts vorwerfen lassen. So. Aber das wird halt immer vergessen. Genauso wie sagt man, ja, der Einzige, der oder einer der wenigen, die damals gesagt haben, sie gehen den Weg in die Regionalliga mit, da könnte man auch mal hypothetisch die Frage stellen, wäre dem so gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Es gibt so viele Facetten und manchmal ist es mir einfach zu platt.
Jetzt haben wir ja zwei sehr emotionale Themen abgearbeitet, die Fanseelen beschäftigt haben. Wollen wir mal ein bisschen nach vorne schauen. Sie haben gerade schon zwei Neuzugänge als mögliche neue Anführer genannt mit Malik Fakhru und Fatlo Melesi. Insgesamt gibt es 7 neue Spieler. Können Sie denn jeden Zugang mal ganz kurz so in 2 Sätzen charakterisieren und dessen Rolle nennen? Fangen wir doch mal an mit Malik Fakhru.
Malik Fakhru, hoffentlich der Torjäger, den wir uns alle wünschen, den wir letztes Jahr dann irgendwie in keiner Person so richtig gesehen haben, wobei ich auch immer vorsichtig bin, ist immer die Frage so, wie wird der Spieler dann noch in Position gebracht? Also auch das hat ja was damit zu tun. Ja, klassischer Torjäger, nie im NLZ gewesen, hat sich hochgearbeitet von Schwarz-Weiß Essen über die Regionalliga West. Geiler Junge, kommt über Arbeit, kommt über Emotionen, klassischer Torjäger. Ist jetzt Benchmark in jeder Torabschlussübung im Training. Man sieht es, die Jungs spüren sofort, dass sie jetzt jemand haben, der die Dinger vorne wegmacht. Von daher hoffe ich, dass er gesund bleibt und dass wir viel Freude an ihm haben.
Fatlo Melesi?
Fatlo Melesi, Straßenfußballer, Berliner Junge, Kodderschnauze, wie gesagt, Angst und Druck befreit, Zocker, wird unserem Spiel ein völlig anderes Element geben, wird Dinge machen, die nicht vorhersehbar sind, was für uns wichtig ist, weil wir gerade gegen tiefstehende Gegner und gegen Mannschaften, die auf Zerstören und auf Räume verdichten aus sind, auch so ein Element brauchen. Super spannender Spieler. Ich finde jetzt auch so, dass unsere Gruppe, die wir schaffen haben, eine sehr stabile Kabine, jetzt auch mal so einen extrovertierten Jungen aushalten kann und hoffe, dass uns dieses Element einfach dann in Spielen, wo es nicht so läuft, den Unterschied ausmachen kann.
Pascal Schmelemann?
Ein Monster. Also Pascal Schmelemann ist Benchmark, ist mir völlig unklar, warum der nicht in die dritte Liga gewechselt ist, mit der Physis, mit der Geschwindigkeit, mit dem linken Fuß. Er war auf seiner Position der beste Verteidiger der Liga. Wir haben eine Entscheidung getroffen, obwohl wir da relativ gut besetzt sind auf der Position, weil wir der Überzeugung sind, einen absoluten Benchmark-Spieler dazu haben, der gerade auch große Räume hinter sich verteidigen kann, der brutal ist im 1 gegen 1, der das unfassbar seriös spielt.
Felix Langhammer?
Super spannender Spieler, ein physisches Monster, auch wenn man so auf den ersten Blick das gar nicht sieht, also ist in allen Leistungsdiagnostiken Benchmark, obwohl er gerade aus der A-Jugend von Osnabrück kommt. Cooler Junge, total offener Junge, den wir überzeugt haben, die ersten Schritte im Männerfußball bei uns zu gehen, obwohl es durchaus andere Möglichkeiten gab. Wir haben ja ein bisschen diese Vakanz hinten auf der linken Abwehrseite gehabt letztes Jahr, weil wir dann nicht nachverpflichtet haben und sehen da einen super spannenden Spieler.
Lukas Ehrlich?
Ist der U20-Spieler, den wir gesucht haben, jetzt als Laie von Augsburg, auch mit einem Jahr Verspätung, schwierige Zeit gehabt. Ist so der Herausforderer beziehungsweise dann auch der Backup für Malik Fakhru als einzige Spitze. 1,95 groß, Riesenkreuz, obwohl er so mir sich noch sehr, sehr kindlich wirkt, trotzdem eine hohe Geschwindigkeit. Bei ihm wird es jetzt darum gehen, in eine absolute Spielfitness zu kommen, weil er natürlich ein schweres halbes Jahr in Sandhausen hatte und auch bei Augsburg 2 das nicht nach Wunsch lief. ist dann immer so ein bisschen nach Dresden in einen großen Club gewechselt und dann nicht so die Rolle gefunden. Unsere Aufgabe wird es sein, ihn jetzt zu stärken und wieder in seine Verfassung bringen. Dann haben wir sicherlich Spaß dran.
Julian Damelang?
Der Trainer würde sagen, Tempo mal 1000. Wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der schnellste Spieler der Regionalliga Nordost, hatte letzten Sommer sehr viele Möglichkeiten, noch höherklassig zu wechseln nach dieser guten Saison mit Viktoria Berlin. Stand aber unter Vertrag, konnte nicht weg. Unser Glück war jetzt in Anführungsstrichen ein Stück weit, dass Viktoria eine relative Katastrophensaison hatte, er auch positionsfremd spielen musste und dann nicht so im Fokus stand. Und wir freuen uns, dass er bei uns ist, weil es ein brutales Element ist.
Okay, und abschließend Finn Kastul.
Finn Kastul, wir haben gesagt, wir wollen noch einen U23 Verteidiger verpflichten. Haben dann gesagt, okay, in welchen Situationen wechselt man hinten und wann brauchst du jemanden? Wahrscheinlich dann, wenn du irgendwas zu verteidigen hast oder wenn die Spiele wild werden, dann wollten wir unbedingt einen Spieler, der dann richtig Lust auf Zweikampf und auf Verteidigen hat und eckig ist. Und wer den mal gesehen hat live und mal vor ihm stand, glaube ich, da wird es dunkel, wenn der kommt.
Jetzt würde ich zu Malek Vakro nochmal speziell nachhaken. Das war ja auch für uns Journalisten interessant zu lesen bei der Verkündigung. Wurde gesagt, man hat da auf Goal Impact zurückgegriffen. Da Daten, glaube ich, über Spieler aufarbeiten. Als Laie, wie kann man sich das vorstellen? Da hat man ja so Daten aufgeschlüsselt und dann kann man sehen, das passt wirklich sehr gut zu unserer Mannschaft, der Spielertyp, und vielleicht auch die Frage, warum hat man das so kommuniziert? Also möchte man schon sagen, ja, das ist jetzt nicht so, man verpflichtet da keinen einfach, weil er eine tolle Quote hat, sondern das ist wirklich eine große Entscheidung, da macht man sich auch sehr viele Gedanken und holt viele Daten ein.
Also grundsätzlich ist ja so, dass wir, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Transfers wir in den letzten 12, 13 Monaten gemacht haben, ist ja völlig atypisch so. Und ich fand jetzt unsere Trefferquote nicht so schlecht, auch unter dem Zeitdruck und unter dem Personalaufwand, den wir haben. Und wir haben keine Scouting-Abteilung, wir haben keinen Kaderplaner, wir haben eigentlich gar nichts so. Das heißt, wir müssen immer gucken, wie wir Dinge verifizieren. Das geht über zwei Wege, über Netzwerk, so über Leuten, denen man vertraut, die Jungs live gesehen haben, oder was ja letzten Sommer oft der Fall war, dass ich Spieler verpflichtet habe, die ich mal selber in der Hand hatte, weil ich dann zumindest eine grobe Einschätzung habe, was dann passiert. Und diesen Sommer war es eben so, und das habe ich vorher schon gesagt, ein bisschen schwieriger ist, dass wir sehr klare Profile hatten. Also was fehlt dieser Mannschaft, was braucht's? Und wir haben uns dann schon, es gibt ja sehr viele Datenanbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dass wir immer so ein bisschen gucken, okay, passen denn die Daten zu dem, wie wir den Spieler sehen im Profil und zu seinen Stärken und seinen Schwächen, so wie wir sie sehen, das ist das eine Thema. Aber was eben mit Goal Impact jetzt war und warum wir es kommuniziert haben, ist eben so, dass die einen Ansatz haben, über einen Algorithmus zu berechnen, welche Wirkung der Spieler auf die Leistung seiner Mannschaft hat. Das heißt, die berechnen immer, relativ vereinfacht gesagt, anhand von Daten, wenn der Spieler auf dem Platz steht, erzielt seine eigene Mannschaft mehr Tore, als sie kassiert, oder passiert halt gar nichts. So ist jetzt super vereinfacht dargestellt, weil die dann schon noch, was ist für ein Spiel, was ist für ein Gegner, was für eine Liga, das können die übergreifend machen und können dann sagen, okay, welches Potenzial hat der Spieler und wie gesagt, welche Auswirkungen auf seine Mannschaft. Und wir haben jetzt mit denen zusammengearbeitet in dem konkreten Fall und wollen diese Zusammenarbeit ausweiten. Deswegen haben wir es eben in dem Fall jetzt auch kommuniziert, weil das so ein bisschen part of the deal war. Haben da eben eine ganz klare Bestätigung für die Dinge gefunden, die wir sehen, und können es eben ein Stück weit verifizieren, weil wir jetzt ja dann doch wieder kurzfristig umplanen mussten aufgrund Systemwechsel und Trainerwechsel, und dann willst du in der Kürze der Zeit, wenn du nur eine Patrone in der Dimension hast, auch nicht daneben greifen. Was ja trotzdem passieren kann, ein Spieler kann sich verletzen oder passt halt dann nicht her oder fühlt sich nicht wohl, aber zumindest hält man den Kanal ein bisschen enger.
Sie haben ja vorhin schon angekündigt, dass es durchaus so eine Abgänge geben könnte, beziehungsweise klang das so durch, dass es Ihnen bisher noch nicht gelungen ist, Spieler abzugeben. Würden Sie denn noch was machen, wenn es gelingt, da noch Jungs von der Gehaltsliste zu bekommen?
Auf der Abgangsseite?
Genau, also würden Sie dann noch,
nochmal
Ausschau halten?
Ja, wir sind ja jetzt in Woche 3 mit dem neuen Trainer. Er verschafft sich jetzt Eindrücke. Wie gesagt, es ist ein bisschen suboptimal, weil wir eine Woche weniger haben als üblich. So, wir haben ja nur 5 Wochen Vorbereitung. Ein bisschen viel von den Sommertour-Spielen. Und Trainer macht sich natürlich seine Eindrücke. Wir sind jetzt schon Sehr gespannt auf die Eindrücke dann gegen Fürth, also gegen den ja dann eher Überlevel-Gegner logischerweise am Wochenende, um dann eben doch nochmal zu sehen, wie stabil sind die Jungs. Und dann geht es eben darum, auch ehrliche Rückmeldungen zu geben. Es ist ja sehr offensichtlich, dass wir im Defensivbereich rein von der Quantität her überbesetzt sind. Und da muss man jetzt mal gucken, wie sich sortiert. Und dann wird man ehrliche Aussagen treffen. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann auch Lösungen finden. Aber mir ist eben trotzdem wichtig, dass wir mit den Jungs vernünftig umgehen und da jetzt nicht irgendwie eine ehrliche Aussage treffen und dann sicherlich auch eine Empfehlung aussprechen, aber jetzt nicht irgendwelche Hauruck-Aktionen machen.
Werde ich mal ein bisschen konkreter, also Niklas Kastenhofer hat es letztes Jahr schon nicht leicht gehabt, jetzt ist nochmal besser besetzt der Defensivbereich, wie ist bei ihm der Stand, Jordi Wegmann 2 Jahre fast nicht gespielt, ist das dann auch vielleicht ein Kandidat, der ja, sich vielleicht noch anderweitig umschauen könnte oder dass es da nochmal Entwicklung gibt?
Ja, also bei Niklas Kastenhofer ist ja so, dass eigentlich seine Entscheidung mehr oder weniger feststand, dass er gesagt hat, okay, so ein Jahr mache ich nicht nochmal mit. Dann ist natürlich trotzdem so, dass wenn du den Trainer wechselst, dass jeder seine Chance sieht, weil er dann sagt, okay, es geht alles bei null los und er arbeitet sich rein. Trotzdem wird die Situation eben auf der Innenverteidigerposition ja kompliziert werden und da muss man dann einfach jetzt miteinander reden. Vielleicht gibt es auch noch eine Alternativposition. Der Trainer hat doch 1-2 Ideen. Die Woche stehen dann auch Gespräche an und dann muss eben jeder für sich selber dann auch die Situation bewerten. Bei Niklas Kastenhofer ist es so, dass er grundsätzlich den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein und noch viel auf dem Platz zu stehen. Das hat ja auch was mit dem Alter dann und auch den Dingen zu tun, die man erreicht hat. Und dann muss er mit sich ins Gericht gehen und sagen, okay, die Rolle, die der Trainer jetzt für mich sieht, reicht mir das oder ist das für mich okay oder will ich dann einen anderen Weg gehen? Also das ist so ein Gespräch, was jetzt sicherlich die Woche ansteht. Bei Jordi Wegmann ist es ein bisschen komplizierter. Keine gute Zeit hier gehabt, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen noch vom Pech verfolgt, jetzt auch wieder verletzt in der Vorbereitung und das macht es natürlich total schwierig, also plus die Situation, dass er diesen U23-Status verloren hat, was es ja auch nochmal schwieriger macht und da muss man auch mal überlegen, wie wir, und das wird für ihn ja elementar wichtig sein, nach gefühlt 2 Jahren ohne Spielpraxis ihn irgendwie wieder ins Laufen bekommen und auch da müssen wir gucken, dass wir eine Lösung finden, weil es bei uns eben eher schwierig wird.
Die Liga-Zusammensetzung ist im Nordosten natürlich ganz speziell viel Tradition. Magdeburg 2 würde ich jetzt sagen, in Anführungszeichen auch kein normaler Aufsteiger. Wie sehen Sie die Liga im Allgemeinen im Vergleich zum letzten Jahr?
Ja, ich habe ja gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass es eine sehr dynamische Liga ist. Es hat einige Trainerwechsel ja gegeben, sowohl im Verlauf der Rückrunde als auch jetzt nochmal. Es sind extrem viele Transferbewegungen da. Also viele Clubs haben wirklich großen Umbruch, sodass es eben doch schwer vorhersehbar ist. Natürlich kennt man die Spieler, die hin und her wechseln. Es ist immer so ein bisschen so eine Wette darauf, wie passen die am Ende zusammen und wie passen die zum Trainer. Aber ich glaube schon, dass es nochmal komplizierter wird. Ich sehe schon, dass Zwickau sich so kontinuierlich auf dem Level hochgearbeitet hat. Wir haben sicherlich jetzt mit Hermann einen Unterschiedsspieler verloren. Wir haben trotzdem auch 2, 3 schlaue Transfers gemacht, also auch Jungs, die bei uns auf dem Zettel standen. Die werden sicherlich wieder dabei sein. Die haben ja dann auch letztes Jahr dann die Konstanz gezeigt. Erfurt ist für mich neben uns der Top-Favorit, so würde ich schon sehen, weil sie natürlich dann auch in der Lage sind, jetzt durch die Spielerverkäufe, die sie gemacht haben, dann auch auf der einen oder anderen Position nachzulegen und letztes Jahr dann schon eine gute Rückrunde gespielt haben und dann gibt es halt so diese verrückten Geschichten, nicht? So, wenn ich so auf die Transfers von Greifswald und Altlinike und so schaue, das ist halt immer schwer einzuschätzen. Also Altlinike hat letztes Jahr auch rein von der Einzelqualität eine brutal gute Mannschaft gehabt. So, die sind aber am Ende 9. geworden. Das ist dann irgendwie so, also ein guter Einzelspieler sind noch keine gute Mannschaft. Und dann hatten sie auch irgendwie eine schwierige Spielstätte und dann kommen eben auch ein paar Faktoren zusammen. Es ist schwer vorhersehbar und deswegen ist ja unsere Entscheidung gewesen, es ist elementar wichtig. Wir haben trotzdem, auch wenn es sich vielleicht für einige nicht so anfühlt, 70-75% von unserem Kader zusammengehalten, von den wichtigen Spielern, die sind alle da. Und für uns ist einfach wichtig, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, klar zu gucken, was hat uns gefehlt, wo müssen wir uns verbessern, um dann diesem Wettkampf eben doch standzuhalten. Und doch Überraschungen, letztes Jahr Lock hatte auch keiner auf dem Zettel, so, die dann eben brutal verstanden haben, Ergebnisse zu erzielen. Und da muss man einfach gucken, dass wir unseren Weg mehr schärfen und unsere Weiterentwicklung vorantreiben, um dann eben den Wettkampf standzuhalten.
Vielleicht nochmal kurz zu Lock. so eine gescheiterte Aufstiegsrelegation, ist das dann schon einmal schwer zu verarbeiten oder wie schätzen Sie jetzt Lok auch für die kommende Saison ein?
Ja, das ist natürlich, wenn du so ein Jahr gespielt hast und die mussten ja dadurch, dass wir noch eng dran waren, ja auch am letzten Spieltag gegen Erfurt nochmal alles raushauen und haben es mit dem Sieg dann auch final verdient, muss ich auch ehrlicherweise sagen, habe ich nicht damit gerechnet, weil sie ja da schon dann in so einer Verfassung waren, die nicht mehr optimal war. Aber wenn du so einen weiten Weg gegangen bist und dann so scheiterst, tut natürlich unendlich weh, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, da im Kader jetzt nicht so viele Spieler stehen, die jetzt irgendwie per se den Anspruch haben, dann jetzt im nächsten Schritt auch in die dritte Liga zu wechseln, sondern die haben eben als Team brutal funktioniert. Die Unterschiedsspieler haben einen super Job gemacht und das war dann eben so das Erfolgsgeheimnis. Ob das dann wiederholbar ist, ist eben total schwierig, nicht? Weil auch viel gepasst hat in dem Jahr und ich glaube, das wissen die Spieler auch. Das weiß aber auch die sportliche Leitung. Es ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler haben sie verabschiedet, 11, 12, 13, also schon auch ein ganz großer Teil. Und ich denke, dass sie dann eben auch wissen, dass sie Jungs zuführen müssen, die diese Belastung im Kopf einfach nicht haben. Und dann müssen sie sich halt wieder finden und werden es trotzdem versuchen.
Dann steht ja seit Ende der letzten Woche auch der Spielplan fest. Nach dem Auftakt gegen den BFC Dynamo am 26. kommt es dann eine Woche später zum Duell in Magdeburg gegen FCM2. Freuen Sie sich auf das Derby oder hätten Sie lieber darauf verzichtet?
Ja, es ist ja grundsätzlich nicht unser Anspruch, in einem Wettkampf gegen die zweite Mannschaft von Magdeburg zu spielen. Ich glaube mal das vorneweg. Deswegen würde ich jetzt Freude auch irgendwie relativ weit hinten anstellen. So. Uns wäre schon schön gewesen, wenn wir das hätten vermeiden können. Ich habe trotzdem intern auch schon mal gesagt, das ging anderen Mannschaften irgendwie auch schon mal so. Also das ist so eine Momentaufnahme und sollte uns vielleicht ein Stück weit motivieren, auch selber wieder einen Schritt voranzukommen. Ich habe mal so das Beispiel aus dem Westen. Preußen Münster hat in der Regionalliga West gegen Schalke 2 gespielt, ist noch nicht so lange her und dieses Jahr dann plötzlich im Ligabetrieb gegen die erste Mannschaft von Schalke. Da waren davor mal 4 Ligen dazwischen und plötzlich trifft man sich dann irgendwann nochmal wieder. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir uns dann auch wieder mit der ersten duellieren, aber unser Anspruch ist dann eben schon, uns aus dem Bereich dann wegzubewegen. Trotzdem wird es dieses Derby und diese Rivalität wieder in Vordergrund stellen, was jetzt zuletzt gar keine Rolle gespielt hat, weil wir einfach ja, so weit auseinander waren, dass es keine Berührungspunkte gab und das wird schon zumindest von der Emotionalität wieder aufploppen und dass wir natürlich da für unsere Fanbase ganz besonders in der Pflicht stehen, da zu liefern, ist ja auch klar.
Um jetzt mal ein bisschen von dem Fußballplatz runterzugehen, um es metaphorisch auszudrücken. Sie haben vorhin das schöne Bild gekriegt, dass Sie im vergangenen Sommer eigentlich so gut wie gar nicht geschlafen haben, weil Sie da auch noch Einzelkämpfer waren auf Ihrer Position. Jetzt sind in diesem Sommer mit Robert Marin als Finanzchef und mit Marian Unger, ehemals Torwarttrainer und jetzt, ich würde es mal sagen, so ein bisschen als Ihre rechte Hand, noch 2 Leute mit dazugekommen, die so das operative Geschäft mitleiten. Wie läuft die Zusammenarbeit da bisher und was für Arbeiten nehmen Sie Ihnen konkret ab?
Robert Marin ist ja im kaufmännischen Bereich zuständig. Das heißt, unsere Berührungspunkte sind im Tagesgeschäft eigentlich marginal. Ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, dass wir in dem Bereich dann eben auch Schritte vorankommen, nachdem ja letztes Jahr der Club richtig durchgeschüttelt worden ist. Und ich denke, dass Robert Marin die Expertise mitbringt, da dann auch die richtigen Entwicklungen einzuleiten. Aber wir sind ja nicht nur in den Themen, in Anführungsstrichen, in den Themenfeldern ein Stück weit getrennt, sondern auch räumlich, weil die Geschäftsstelle, wo er tätig ist, in der Rathausstraße ist und wir halt im Stadion sitzen. Und dementsprechend sehen wir uns immer zum wöchentlichen Meeting und gleichen Dinge ab. Und das funktioniert aus meiner Sicht gut. Und ansonsten kämpft da so jeder auf seinen Feldern, weil ich glaube, eine Sache haben wir gemeinsam, dass wir eben schon noch mit einer Rumpfbesetzung arbeiten gerade und die Dinge vor uns herschieben und auch viel Workflow haben. Das zu Robert Marin.
Wie ist es bei Marian Unger? Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Er hat mir gesagt, nachdem er jetzt die vergangenen 2 Wochen noch das Torwarttraining gemacht hat, die Tage waren sehr lang. Vom Platz zum Büro, zum Platz und wieder zurück.
Ja, also ich bin sehr froh, dass er da ist, weil natürlich die Aufgaben extrem vielfältig sind. Wir haben ja natürlich unsere Personalstruktur nach dem Abstieg auch angepasst. Wir haben im Moment keinen Mannschaftsleiter, wir haben keinen Teammanager, wir haben keine Assistenz jetzt für den Sportdirektor, alles Positionen, die vorher mal besetzt waren, wo wir jetzt sagen, okay, wir krempeln irgendwie alle die Ärmel hoch, da gehört Lisa Schöppe mit dazu und nehmen dann eben die Aufgaben wahr, die irgendwie da sind. Und das war letztes Jahr schon brutal. Und ich glaube, mein Unger ist halt rein und ich habe halt ein paar Aufgaben abgegeben, habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich dadurch mehr Freiraum hatte, weil natürlich das jetzt auch ein intensiver Sommer war. Und er hat eben auch relativ schnell zurückgemeldet, so hoch ist dann schon einiges zu tun, nicht? Und dann geht es dann manchmal auch um, in Anführungsstrichen, eher Kleinigkeiten wie Vermittlung der Wohnung für die Neuzugänge, gucken, dass die Partnerinnen vielleicht irgendwie einen Job kommen, einen Spielort finden fürs Testspiel gegen Hessen Kassel, die Abwicklung jetzt der Wettkampffahrt nach zu Greuther Fürth und also ganz viele Dinge, die alle Zeit kosten. Jetzt im Moment ist der Workflow hoch. Ich verspreche mir einfach nach vorne hin dann die Möglichkeit, wieder mehr strukturelle Themen anpacken zu können, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln, wie wir vielleicht vorhin dieses Thema mit der Datenanalyse hatten und uns zukunftsträchtig aufzustellen, was im letzten Jahr fast nicht möglich war, weil das Tagesgeschäft einen gefühlt aufgefressen hat.
Auch ein großes Thema abseits des Platzes, Aufstiegsreform. Da hatte man so das Gefühl, das geht Schritt für Schritt vorwärts. Man hatte mehrere Treffen mit den anderen Regionalverbänden. Über 30 Vereine sind es mittlerweile, die sich angeschlossen haben, auch Bundesligist, Union Berlin. Ja, jetzt fast das ganze Bundesland, die ganze Bundesrepublik, also wirklich überall vertreten. Ja, jetzt hatte man aber zuletzt ein bisschen das Gefühl, es hakt so ein bisschen jetzt. Der Drive ist vielleicht ein bisschen raus. Bildung dieser Arbeitsgruppe, da stockt jetzt so ein bisschen. Wie ist da Ihr Eindruck?
Mein grundsätzlicher Eindruck war schon immer, dass es super kompliziert wird. Und das war ja auch immer die Aussage von allen Beteiligten, dass man sagt so, ja, braucht da gar nicht anfangen, aufgrund der Regularien und des Verbandsrechts und der Stimmverteilung und auch der Historie gibt es ja gar kein Rankommen. So. Und wir haben gesagt, wir machen es eben trotzdem und auch sehr medienwirksam und da ist sehr viel Fleiß dahinter, insbesondere angetrieben von Tommy Heder vom Chemnitz FC, der da in allererster Linie zu nennen ist, der das mit sehr, sehr viel Energie vorantreibt. Ich finde, die Bewegung ist nicht mehr wegdiskutierbar. Also wir sind total präsent. Die Verbände haben es am Anfang, glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt und wollten es so ein bisschen wegmoderieren. Wir haben bis heute Situationen, weil wir jetzt auf diesen Staffeltagungen der einzelnen Regionalligen ein klares Votum für diese Arbeitsgruppe haben wollten, dass es Situationen gibt, dass auf den Staffeltagungen eben versucht wird, so eine Abstimmung zu beeinflussen, also von Verbandsseite negativ zu beeinflussen, wo man immer noch merkt, wie viel sich da, ja, wie viel Energie Verbände reinstecken, gerade Regionalverbände, diese Bewegung irgendwie zu unterdrücken. Aber all das ist dann am Ende des Tages eher Motivation. Die Bildung der Arbeitsgruppe ist jetzt insofern nötig, um. Und das ist das Komplizierte. Es gibt ja irgendwie aus meiner Sicht zwei Lösungswege. Einmal diese Strukturreform auf 4 Staffeln, dann ist eben total klar, der Meister steigt dann auf. Das hat aber eben Wirkung auf die Verbandsgebiete, auf die Oberligen. Also du musst halt extrem viele Interessen berücksichtigen. Deswegen geht es um diese Arbeitsgruppe. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass über die dritte Liga, also über eine Aufstockung oder wie auch immer eine andere Regelung, hinzubekommen, da ist sofort ein Riegel davor geschoben worden, weil klar gesagt wurde, nee, das Produkt funktioniert, da fuschen wir nicht dran rum, das muss man dann eben am Ende so akzeptieren und deswegen ist es ein sehr komplizierter Weg. Ich sehe jetzt kurzfristig vor allen Dingen nochmal die Möglichkeit, die aktuelle Regelung anzugreifen. Also wenn man diese Strukturreform nicht hinkriegt, ist eben die Frage, ob man in einem Zwischenschritt zumindest dafür sorgt, dass die Regelungen, dass eben West und Südwest immer den direkten Aufsteiger haben, dass man die mal attackiert. Entweder im Sinne von, wir gucken mal, ob das noch so hinhaut. Das ist nämlich im Grenzbereich mit diesen Anzahl der Männermannschaften und so weiter. Mhm. Da kann es sein, dass ein Verband da ein Problem bekommt. Oder auf der anderen Seite kann ich auch gut mitleben, dass wir den dritten kriegen und Nord und Süd spielen jedes Jahr Relegation, ist mir auch egal. Also ich versuche sozusagen eher dafür zu kämpfen, dass der Nordosten da irgendwie eine vernünftige Regelung kriegt, weil es in meiner Welt ein totaler Skandal ist, was da passiert. Und man sieht es jetzt an Lok wieder, wir kriegen einfach keinen hoch und dann kann man dreimal sagen, die anderen Ligen sind nicht so gut, das ist halt euer Problem. Es reicht halt, wenn es eine vernünftige Mannschaft in der Nord gibt, das war dieses Jahr so, Havelse, wenn ihr 16 Punkte Vorsprung, 20 Punkte Vorsprung, so diese eine Mannschaft reicht, auch wenn der Rest nicht auf sich auf dem Niveau befindet, dass es dann eben in den Relegationsspielen schief gehen kann, und in Bayern ist es halt genauso so. Und ich bin mal gespannt, jetzt die Saison ist ja Relegation gegen Bayern, ob man dann gegen ein namhaftes Bayern 2 in der Relegation spielen darf.
Attackieren könnte das dann auch der Weg vor einem ordentlichen Gericht sein, oder ja, ist das nicht auch so ein bisschen, sag ich mal, schwieriges Thema, weil man versucht ja gerade noch gemeinsam mit den anderen Verbänden eine Lösung zu finden, dann würde man die natürlich so ein bisschen vor den Kopf stoßen.
Ja, also wir haben ja in dem Moment, wo wir im Dialog drin waren, also was ja am Anfang schwierig war mit uns, wollte ja gar keiner reden. Also die Verbände wollten nicht reden, DFB wollte am Anfang auch nicht so richtig reden und mussten dann irgendwann mal reagieren, weil es, wie gesagt, zu groß wurde. Und unser Commitment war dann, solange wir das Gefühl haben, dass alle mitwirken, dass wir da eine Veränderung herbeiführen, dass wir solche Szenarien hinten anstellen. Aber vergessen es trotzdem nicht.
Kommen wir zurück zum Halleschen FC, jetzt mal ein bisschen Ausblick auf die Saison. Ja, letztes Jahr das große schwierige Thema, dass man da ein weißes Blatt Papier hat, einen neuen Kader. Das hat natürlich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Dieses Jahr war das eher so punktuell, klar, Trainerwechsel hat man groß eben dann angefasst. Aber nochmal, ist jetzt der Erwartungsdruck dann schon höher als in der vergangenen Saison? Weil ja, jetzt kann man ja nicht mehr sagen, Findungsphase haben wir jetzt, die ersten 8 Spieler. Sie haben vorhin auch schon gesagt, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, die wird gleich am ersten Spieltag erkennbar sein.
Der Erwartungsdruck ist definitiv größer, außen vor allen Dingen. Also das ja, spürt man ja. Das ist ja auch so, diese Randkommentare, so nach dem Motto, ja, wenn sie mit 70 Punkten und einem Pokalsieg nicht zufrieden waren und solche Veränderungen vornehmen, dann muss ja jetzt deutlich mehr rauskommen. Ansonsten Rollenköpfe und was dann immer alles so erzählt wird. Ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt, dass ich glaube, dass es für uns elementar wichtig ist, uns weiterzuentwickeln, weil nur das die Wahrscheinlichkeit eben erhöht, dass es am Ende mal funktioniert. Ob das in dem Jahr ist oder eine Saison später, können wir ja eh nicht vorhersagen. Wir haben trotzdem eine Thematik, wir spielen komplett anders Fußball. Wir spielen wirklich komplett anders Fußball. Jeder, der sich eine Trainingseinheit anguckt, wird es sofort sehen. Wir spielen eine völlig andere Intensität, wir haben eine ganz andere Statik, wir haben eine völlig andere Herangehensweise. Und auch wenn 70-75% der Mannschaft zusammengeblieben sind, hat der Trainer eine sehr, sehr kurze Vorbereitungsphase, um seine Idee zu vermitteln. Und ja, auch das kann nochmal haken. Dass wir wenig Toleranz haben, ist total klar. Das müssen wir nach außen hin aushalten und nach innen uns darüber im Klaren sein, dass das passieren kann. Für mich ist aber auch entscheidend, dass, und das war letztes Jahr eben oft nicht der Fall, und da erhoffe ich mir den elementarsten Schritt nach vorne, dass, wenn die Leute aus dem Stadion gehen, also wir haben uns ja letztes Jahr sehr viel über Ergebnisse getragen, also wir haben oft gesagt, so pff, Spiel ging so, aber cool, wir haben gewonnen und wir haben irgendwie immer noch die Hoffnung, dass wir es hinkriegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein anderes Stadionerlebnis haben von dem, was auf dem Platz passiert. Und das ist ein Zuschauersport. Und nach dieser ersten Saison, wo so ein bisschen so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung da war und so ein großer Zusammenhalt und auch wie so allem, wenn man es das erste Mal macht, nicht? Das erste Mal wieder gegen Chemie, das erste Mal gegen Erfurt, das erste Mal gegen Lok. Wir müssen dieses Jahr anders in Vorleistung gehen mit dem, wie wir auftreten, weil wir sehen es an den Dauerkartenverkäufen. Es ist so, wir müssen uns das härter erarbeiten. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir nicht in so einen Trott kommen, dass wir nicht irgendwie uns als fester Bestandteil dieser Liga sehen. Das müssen wir für uns immer ablehnen und müssen dann einfach gucken, dass wir immer wieder unterstreichen, dass wir woanders hinwollen. Und meine Vorstellung ist und auch meine Überzeugung, dass wir das mit den vorgenommenen Veränderungen vor allen Dingen an der Art und Weise sehen, wie wir Fußball spielen. Und ich glaube, das sollte dann eben auch ein wichtiges Element sein, weil, wie gesagt, wir wollen Zuschauer im Stadion, wir brauchen auch Zuschauer im Stadion, wir wollen ihnen was anbieten. Und das war letztes Jahr halt nicht immer der Fall.
Sie haben ja vorhin schon öfter mal andere namhafte ehemalige Absteiger aus der Region, aus dem Nordosten angesprochen, die dann sportlich Probleme hatten zu Beginn, und aus den sportlichen Problemen resultierten ja dann oftmals auch ein paar finanzielle Sorgen, sage ich mal, dass man jetzt kleinere Brötchen backen musste finanziell. Wie ist es beim HFC? Wie lange könnte man Regionalliga mit dem Niveau, also Budgetniveau, finanzieren? Oder muss man dieses Jahr aufsteigen, um dann...
Nein. Ich hoffe nicht. Also es ist ja auch immer so, dass ja auch Verträge mit Partnern immer auf Zeit geschlossen sind, und es kann ja immer mal passieren, dass ja auch mal ein größerer Partner wegbricht, warum auch immer. Wir leben ja auch in nicht ganz einfachen Zeiten, also auch wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten. Gerade der Mittelstand rudert ganz schön rum. Von daher sind wir natürlich guter Hoffnung, dass wir das, was wir jetzt gemacht haben, und das ist ja auch, habe ich letztes Jahr schon betont, wir haben ja nicht irgendwie gesagt, okay, wir nehmen jetzt noch ein bisschen was mit und versuchen es jetzt irgendwie mit Krawall, und wenn es halt nicht sofort funktioniert, dann müssen wir irgendwie langsam uns dann nach unten anpassen, sondern wir sind eigentlich sehr demütig, was die Etatplanung angeht, in die Saison gegangen. Wenn ich es jetzt mal überschlage, wir haben am Ende die Zahlen gesehen, dann liegen wir bei, weiß ich nicht, 20-25%, was wir für die Spieler ausgegeben haben vom Gesamtetat des Vereins. Wir haben nicht rumgesponnen, wir haben versucht, andere Sachen zu erhalten. Das ist auch nicht so weit weg von den anderen Top-Vereinen hier. Also es ist nicht so, dass wir das meiste Geld haben. Also ich kann klar sagen, der Spieleretat liegt deutlich unter 2 Millionen. Um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, weil ja verrückte Sachen manchmal unterwegs sind, wo ich immer denke, woher kommt sowas? Und ich hatte letztes Jahr 10 Spieler, die im Grundgehalt weniger verdient haben als unsere Wäschefrau. Also nur mal, um ein Gefühl zu kriegen. Also hier passieren keine verrückten Sachen, sondern wir versuchen sehr, sehr schlaue Sachen zu machen, Geld bewusst schlauer einzusetzen. Deswegen ist eben auch so eine Budgetthematik wie bei Nita nicht irgendwie ausgedacht, sondern es ist eben ausbalanciert, weil wir eine Gesamtverantwortung haben. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, auch stabil planen können. Ich hätte mir schon bisschen erhofft, dass wir vielleicht dieses Jahr was draufpacken können. Das können wir aus anderen Gründen nicht, weil wir auch ein paar Investitionen machen müssen und wie gesagt auch die Geschäftsstelle weiterentwickeln müssen. Und es gibt eben viele Themen und wir müssen uns eben doch zukunftsträchtig aufstellen. Das ist in der Liga aber eben schwer. Und jetzt versuchen wir mit dem gleichen Etat und ein paar Anpassungen am Ende mehr rauszuholen.
Da wir jetzt einmal beim Thema Geld sind. Wie viel Geld würde Daniel Mayer auf den Aufstieg des Halleschen FC in dieser Saison setzen?
Nicht so viel, weil das ist einfach, kann man in Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Du musst Erster werden, was schwer ist in der Liga, und du musst am Ende die Relegation gewinnen. Wäre ich sehr vorsichtig, wenn mich einer fragen würde, ob wir um Platz 1 mitspielen, ob wir dieses Jahr eine Top-Mannschaft sind, ob wir unter die ersten drei kommen, würde ich sehr viel drauf setzen.
Okay, dann haben wir unsere großen Themenfelder abgearbeitet, aber wie Sie es ja schon vom ersten Mal kennen, gibt es am Ende noch Entweder-Oder-Fragen für Podcast-Gäste. Da Sie es ja schon mal mitgemacht haben, haben wir von 10 auf 5 reduziert, und ich glaube, Chris, du kannst starten mit der ersten Frage.
Sie können ausführlich antworten, Sie können auch knapp antworten. Erste Frage wäre Club-WM oder Frauen-EM?
Club-WM.
Derby gegen Lok Leipzig oder gegen Magdeburg 2?
Lok.
Hallorenkugel oder doch die Dubai-Schokolade?
Ja klar, Hallorenkugeln.
Im Fußball Emotionen oder Sachlichkeit?
Während des Spiels immer Emotionen, bei Entscheidung Sachlichkeit.
Ich glaube, Sie pflegen vorm Spieltag immer ein Kaffee-Ritual. Kaffee schwarz oder Cappuccino?
Schwarz.
Okay, das ging sehr schnell alles. Dann sind wir soweit durch. Vielen Dank, dass Sie da waren zum zweiten Mal. Ich denke mal, es wird
sehr, sehr gern
irgendwann noch ein drittes Mal geben. Was bleibt noch zu sagen? Ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, der HFC testet jetzt am Wochenende bei Greuther Fürth gegen den Zweitligisten, und dann steht eine Woche später die Generalprobe noch gegen Hessen-Kassel an. Können wir verraten schon, wo das ist dann?
Wir spielen in Göttingen mit Zuschauern, auch übrigens in Greuther Fürth im Stadion mit Zuschauern, also weil das ja auch für die Fanszene ein wichtiges Thema ist, das ist ja auch nochmal diskutiert worden, also beide Spiele finden mit Fans statt.
Okay. Und dann Augsburg, ja, ist natürlich die Vorfreude jetzt schon groß, Kartenvorverkauf begonnen, ja?
Ja, tolles Spiel, DFB-Pokal, ich glaube auch extreme mediale Aufmerksamkeit dann für den HFC, nicht weil es der DFB-Pokal ist, sondern das erste Pflichtspiel von Sandro Wagner. Ich glaube, er hat gestern seine Antritts-PK geführt, ja. Und da mindestens deutschlandweit einen großen Aufschlag, und das wird sein erstes Pflichtspiel sein, ist für uns natürlich Eine coole Geschichte, weil wir, auch wenn wir nur der Sparringspartner sind offiziell, dann trotzdem natürlich ein bisschen was vom großen Glanz mit abbekommen.
Das stimmt, das stimmt. Okay, dann kommen wir langsam zum Ende. Herr Mayer, nochmal Dankeschön, dass Sie da waren. War wieder immer ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben in 2 Wochen nochmal eine Folge, bevor es dann zum Saisonstart gegen den BFC geht. Da werden wir euch nochmal mit allen möglichen Updates versorgen. Ansonsten bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Macht's gut.
Macht's gut.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.